In der Vergangenheit, ich war so ein ganz klassischer Autobanker, der alles toll fand, was rund um Autos stattfindet. Aber wenn ich heute sehe, also die ganze Veränderung, wie wir die Energietransformation hinbekommen müssen, was da dran alles hängt, ob das nun der Verbrauch ist, ob das die Dämmung von Häusern ist, ob die Elektrifizierung ist, ob das die Wärme ist, ob das die Netze sind, das finde ich tatsächlich hoch, hoch, hoch spannend. Habe ich vorher nie erwartet. Energie fand ich total langweilig. So Kohle ganz früher, Atomkraftwerke, nichts wird sich ändern. Und auf einmal ist das die Foundation im Endeffekt für unsere zukünftige Nation in unserem Land. Auf jeden schon sehr, sehr, sehr spektakulär.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von finanzszene.de. Und mein Gast heute ist Eddie Henning. Er ist Mitglied des Vorstands der ING Deutschland und dort zuständig für das Firmenkundengeschäft. Ja, die ING, die kennt man natürlich insbesondere wegen ihres Privatkundengeschäfts in Deutschland. Aber die Bank hat über die vergangenen gut 10 Jahre auch ein Firmenkundengeschäft aufgebaut. Anfangs nur mit Krediten, später mit weiteren Dienstleistungen rund um das Firmenkundengeschäft. Und mittlerweile sind da auch schon über 30 Milliarden Euro an Firmenkrediten verbucht in dieser Einheit. Wir fühlen in diesem Gespräch mal dem Firmenkreditgeschäft in Deutschland auf den Puls. Das ist ja ein riesiger Markt, 1.800 Milliarden. Und wie es dem geht, das ist auch sehr wichtig für die hiesigen Banken und auch Fintechs. Eine vitale Kreditnachfrage ist wichtig. Die lahmt aber zuletzt gerade in Sachen Investitionskredite. Wir gehen mal der Frage nach, woran liegt das? Besteht da Anlass zur Hoffnung im Moment? Und wir sprechen natürlich auch drüber, das finde ich persönlich ganz interessant, wie es ist, wenn jemand fast 30 Jahre in einer Bank arbeitet und dann doch noch mal zu einem ganz anderen Haus geht. Hallo Herr Henning, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Kirchner, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich aufs Gespräch.
Jetzt haben wir ja schon 2 Minuten über Ihren Namen smalltalkt, bevor wir aufgenommen haben. Eddie ist Ihr Vorname, klingt wie ein Spitzname, ist aber keiner.
Nein, ist auch nicht mehr drin. Im Personalausweis steht auch wirklich nur EDDY und das ist so. Da haben sich meine Eltern und meine Großeltern damals Gedanken drüber gemacht und ich habe festgestellt, das ist ein ganz toller Name, weil der überall ausgesprochen werden kann auf der Welt.
Okay, ja, ich habe mich natürlich ein klein wenig mit Ihrer Biografie in der Vorbereitung beschäftigt, was Sie getan haben, bevor Sie hier bei der ING als zuständiges Vorstandsmitglied für den Bereich Firmenkunden aufgeschlagen sind. Und da tauchen 28 Jahre Deutsche Bank auf. Ja, im August 89 losgelegt. Also soll jetzt nicht zynisch klingen, aber hat ja Alfred Herrhausen noch die Bank geleitet seinerzeit. Ist man nach 28 Jahren in einem Haus eigentlich noch vermittelbar woanders hin?
Ich habe sogar Alfred Herrhausen noch kennengelernt, als ich die Lehre begonnen habe. Der war nämlich für Essen zuständig, da habe ich die Lehre gemacht. Und Herr Herrhausen war der kam aus Essen, hat dort auch noch sein Vorstandsbüro gehabt, ging auch tatsächlich in die Kantine.
Und damals bei der Deutschen Bank in Essen, ja?
Genau, und es gab ja noch die Zeiten, da haben die ja wirklich Direktionskantine und ähnliches gehabt. Aber nein, Alfred Herrhausen ging in die normale Kantine und hat auch gegrüßt. Also war schon sehr beeindruckend, ihn nur zu erleben. Nach 28 Jahren kann man auch vermittelt werden, aber man muss sich darüber im Kopf machen, dass man auch schon ziemlich eingeschliffen ist und muss da, glaube ich, sehr bewusst mit umgehen, wenn man dann mal die blauen Türen verlässt und dann in die orangen Türen eintritt, dass man auch sehr aufmerksam zuhört, dass etwas anders ist als vorher. Und es war eine tolle Erfahrung, kann ich nicht anders sagen.
Haben Sie Freude darüber, dass die Bank operativ die Kurve bekommen hat? Sie sind, glaube ich, 2017 da raus. Danach lief ja erstmal diese ganze neue Strategie. Ich weiß, über Konkurrenz reden ist immer schwierig, aber freut Sie, dass die Bank die Kurve operativ bekommen hat? Oder sehen Sie das unter Wettbewerbsgedanken? Sie sagen, naja, also wäre für unser Geschäft nicht schlecht, wenn die Bank Schwierigkeiten hätte. Also
erstmal, Wettbewerb ist ja sportlich zu sehen. Das heißt, je besser der Wettbewerber ist, umso mehr strenge ich mich an, umso mehr Spaß macht es. Und ja, ich freue mich natürlich, dass die Deutsche Bank die Kurve kriegt, denn ich habe viele Freunde, viele Bekannte, viele Weggefährten dort. Und insofern sehe ich das tatsächlich mit einem lachenden Auge und freue mich, dass die Kollegen da auf einem besseren Weg sind, als sie vielleicht früher mal waren.
Ich würde gerne, um den Bogen zur ING zu schlagen, zur ING Deutschland, INGDiBa darf man die ja nicht mehr nennen, irgendwie der Name ist ja nicht mehr so richtig seit einer Weile gültig, aber bei uns heißt es immer INGDiBa, ich weiß, kriegen wir immer Ärger für.
Ist noch viel schlimmer, also im Firmenkundenbereich, im Wholesale Banking nennen wir sie sogar ING.
Okay, aber wir haben schon genug Anglizismen im Podcast, ich bleibe bei ING. Ja. Ja, Sie tauchten letztens bei uns in der Berichterstattung bei Finanzszene mit dem Thema Homeoffice-Regelung auf. Da waren Sie ja sehr innovativ, ganz frühe Betriebsvereinbarungen in Corona gemacht, dass da bis zu 100% Homeoffice möglich ist. Und ich habe jetzt mitgenommen, dass der Vorstand sich schon mal gewünscht hat, also 4 Tage im Monat reinkommen. Das wäre jetzt schon unsere klare Vorstellung. Da denkt man ja, wow, das sind aber luxuriöse Verhältnisse, in denen der Vorstand schon formuliert, 4 Tage im Monat wäre schön. Können Sie vielleicht ein klein bisschen erzählen, was der Hintergrund ist von diesem Manöver?
Sehr gerne. Also wir sind ganz fest davon überzeugt, dass wir in einer Partnerschaft mit dem Mitarbeiter zusammen arbeiten und leben und Dinge gestalten. Das heißt, der Mitarbeiter muss auch darüber nachdenken, wo macht er die Arbeit am besten. Und es gibt viele Aufgaben, die kann man zu Hause oder alleine oder im Einzelbüro besser machen, als man sie gemeinsam machen kann. In vielen Bereichen ist Banking aber Teamsport. So, also geht es ganz, ganz viel um Aufklärung und einfach auch zu erläutern, wo mache ich es am besten, wo fühle ich mich am wohlsten. Und ich brauche natürlich Netzwerke, ich brauche informelle Netzwerke und ich brauche ein Sozialgefüge. Wenn ich Hybrid so interpretiere, dass ich nur im Büro bin, okay, dann bin ich in der alten Welt, kann ich auch machen. Oder ich bin nur zu Hause, dann funktionieren aber viele Elemente des Teamplays nicht. Und insofern haben wir gesagt, also gar nicht zu Hause sein, funktioniert auch nicht. Also bitte denkt darüber nach, was könnt ihr wo am geschicktesten machen? Und deswegen haben wir gesagt, also so als absolutes Minimum wünschen wir uns, aber es ist noch nicht mal bindend. Also wenn das Team sagt, wir können auch wirklich tatsächlich völlig frei auch von irgendwo arbeiten, sprich von zu Hause und wir sehen uns nicht, dann geht das auch. Ist aber definitiv nicht unsere Wunschvorstellung. Ist auch nicht die Idee, die wir von Arbeit haben. Auch nicht von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen im Unternehmen. Und insofern freuen wir uns, wenn wir uns gelegentlich sehen in der Kantine oder auch schlicht und einfach in einem Meetingraum, wie wir beide das jetzt hier auch tun.
Wie sieht Ihre Quote ungefähr aus? Sind Sie da eher Präsenz gerne drin oder?
Ich wohne 5 Minuten mit dem Fahrrad entfernt von der Bank und tatsächlich ist es so, dass ich, würde mal schätzen, 4 Tage die Woche bin ich im Büro, vielleicht sogar 5 Tage ganz häufig, bin natürlich viel unterwegs, insofern kann man das Büro selbst nicht so genau messen, also es gibt natürlich viele Tage, in denen tauche ich gar nicht auf, insofern mag ich das Work from irgendwo eigentlich noch viel lieber in der Beschreibung als diese ganz klare, kalte Bezeichnung Büro versus Zuhause. In der Logik, die dort genutzt wird. Ich selbst komme gerne ins Büro, ich sehe gerne Leute, ich gehe gerne unten ins Leos in unser Café und genauso mag ich auch den Weg in die Kantine und auf dem Weg dahin schon Dinge zu besprechen und auf dem Weg aus der Kantine wieder in 30 Sekunden irgendwas besprochen zu haben. Insofern bin ich eher ein Bürogänger, denke aber so 50-50 ist wahrscheinlich auch irgendwo ein gutes Maß, was man einfindet. Auch da wieder Bereich für Bereich unterschiedlich. Firmenkundenbanking ist Teamsport. Es ist ganz eindeutig etwas, das lebt von Ideen, das lebt von Problembeschreibungen, die man zusammen entdeckt. Da gibt's Phasen, da muss man zusammen sich einschließen und muss ein Whiteboard nutzen. Und es gibt Phasen, da schreibt man Berichte und da liest man Analysen und das kann man machen, wo man möchte.
Dann lassen Sie uns doch mal über das Kerngeschäft, für das Sie zuständig sind, sprechen, die Kreditvergabe an Unternehmen. Da deuten ja die Befragungen, die Bundesbank EZB regelmäßig machen, darauf hin und auch die Kreditvergabe generell, die Volumina, das Neugeschäft, dass wir in Deutschland da schon, selbst bereinigt um irgendwelche Post-Corona-Effekte, relativ wenig Nachfrage nach, in Anführungszeichen, volkswirtschaftlich guten Krediten, Investitionskrediten haben. Das ist ziemlich rückläufig und alle Umfragedaten, die ich jetzt zuletzt dazu gelesen habe, deuten auch nicht darauf hin, dass wir da eine Wende haben. In welchem Camp sind Sie denn da? Ist das eine zyklische Geschichte oder haben wir mittlerweile wirklich, ist ja die Theorie, die einige formulieren, wirklich ein strukturelles Problem mit der Kreditnachfrage, weil einfach die Bereitschaft nicht mehr da ist, an diesem Standort zu investieren?
Da bin ich, glaube ich, in einem etwas positiveren Camp. Also ja, heute ist das so und ich glaube, der Zyklus ist definitiv, dass zurzeit unsicher ist, wie man in Deutschland investieren sollte, in was und deswegen haben wir auch entsprechende Veränderungen der Kreditnachfrage. Die hat sich aber verändert. Also es wird sehr, sehr viel Kredit nachgefragt, wenn wir über Infrastruktur reden, wenn wir über LNG-Terminals reden, wenn wir über Transition reden. Also ich mache Dinge anders. Glasfaserkabel, Stromnetze etc. Also dieses ganze Thema, es ist überhaupt gar keine Kreditnachfrage da, das würde ich definitiv negieren, sehen wir auch bei uns in unseren Büchern nicht so. Wenn ich über die klassische Erweiterungsinvestition rede, also wird jetzt noch eine weitere Halle gebaut, wird noch eine weitere Fertigung aufgebaut, ja, das macht zurzeit Pause, das gibt es derzeit nicht. Und es liegt natürlich daran, dass wir in einem sehr unsicheren Umfeld unterwegs sind und entsprechend werden Investitionen entweder an anderen Märkten vorgenommen oder werden schlicht und einfach geschoben. Und daher sicherlich ein sehr, sehr gemischtes Bild. Wenn ich mir auf der anderen Seite anschaue, dass wir Wir haben, glaube ich, derzeit in Deutschland 4, 5, 6 Milliarden Investitionen von Unternehmen, die stattfinden, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Da haben sie eine TSMC aus Taiwan, da haben sie ein Intel, da haben sie eine Eli Lilly, dann haben sie ein Microsoft und dann nehmen wir mal noch einen deutschen Infineon dabei. Mhm. Das ist jetzt ja nicht so, dass nichts geht bei uns im Land. Mhm. Ja, in bestimmten Branchen, in bestimmten Industrien. Die Batteriethematik kommt noch zusätzlich dazu. Also es passiert schon noch eine Menge, aber es ist nicht klassisch, es ist anders. Jetzt können Sie es meinetwegen Transition nennen, wenn Sie möchten. Aber ich gehöre nicht zu dem Camp, dass wir jetzt sagen müssen, na, Deutschland wird es nicht mehr geben in 20 Jahren und wird komplett deindustrialisiert sein. Es wird anders sein als heute, das auf jeden Fall. Aber es wird andere Industrien geben und auch diese werden Arbeitsplätze benötigen.
Haben Sie eine bestimmte Branche, die Sie persönlich am spannendsten finden, wo Sie jetzt nicht notwendigerweise am liebsten Geschäft machen, sondern wo Sie einfach sagen, also die da ist wirklich was los, da ist Bewegung drin, die verdient mehr Aufmerksamkeit?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe...
Und eigentlich. Und nennen Sie jetzt nicht die Margenstärkste für Sie, bitte.
Nee. Das, also wirklich die mich am meisten vom Kopf her begeistert zurzeit, ist Energy geworden. Mhm. In der Vergangenheit, ich war so ein ganz klassischer Autobanker, der alles toll fand, was rund um Autos stattfindet. Aber wenn ich heute sehe, also die ganze Veränderung, wie wir die Energietransformation hinbekommen müssen, was da dran alles hängt, ob das nun der Verbrauch ist, ob das die Dämmung von Häusern ist, ob die Elektrifizierung ist, ob das die Wärme ist, ob das die Netze sind, das finde ich tatsächlich hoch spannend. Wie wird Energie in 10, in 20 Jahren aussehen? Wie werden wir es verbrauchen? Wie werden wir es herstellen? Was können wir dort finanzieren? Wie werden wir Energie speichern? Storage Facilities? Also, finde ich hochspannend. Habe ich vorher nie erwartet. Energie fand ich total langweilig. So Kohle ganz früher, Atomkraftwerke, nichts wird sich ändern. Und auf einmal ist das eigentlich der entscheidendste, ist das die Foundation im Endeffekt für unsere zukünftige Nation in unserem Land. Auf jeden schon sehr, sehr, sehr spektakulär.
Ich muss einen kleinen Schlenker mal in Richtung, ohne das allzu zahlenlastig machen zu wollen, zu Ihrem Bereich und Ihren operativen Zahlen machen. Dieser Bereich Firmenkredite, der ING, kam ja relativ spät in der Unternehmensgeschichte dazu und ist dann innerhalb von 10 Jahren hochgezogen worden auf ein ausgereichtes Kreditvolumen. Ich glaube, in der Größenordnung in der Spitze 33, 34 Milliarden. Das ist aber jetzt 5, 6 Jahre her. Und man hat so das Gefühl, da ist jetzt ein bisschen der Deckel drauf. Ich glaube, Sie bewegen sich im Moment, wenn ich es richtig recherchiert hatte, bei so 31 Milliarden zum Jahresende. Zahl stimmt? Hoffentlich.
Ja, die Zahlen stimmen. Also alles, wir wollen das Kreditvolumen in dem Bereich so zwischen 30 und 35 Milliarden halten. Das passt.
Im Moment ist es eher bei 31. Kein Anspruch zu wachsen, sondern zu sagen, nee, das ist die Zahl, mit der wir uns wohlfühlen. Das wirkt ja, als wären seit 6 Jahren ein Deckel drauf eigentlich, nachdem es vorher so wahnsinnig schnell ging.
Ja, okay, da muss man jetzt zwei Trends unterscheiden. Also die empfinden den Deckel deswegen, weil damals es so wahnsinnig schnell ging, weil wir halt sehr, sehr viel in Deutschland gebucht haben. Und Sie beschreiben jetzt die Zahlen, die wir in Deutschland verbuchen. Das deutsche Firmenkundengeschäft, das Wholesale Banking, betreibt aber auch Geschäft mit Kunden außerhalb von Deutschland. Mhm. Und das wächst unverändert weiter. Und das wächst natürlich auch mit deutschen Kunden in Deutschland sogar sehr stark. Da würden sogar 2%, also zweistelliges Wachstum sogar sehen, selbst im Kreditbuch. Was sie nicht mehr haben, ist, dass Deutschland eine Buchungslocation ist global. Mhm. Also was wir früher gemacht haben, waren halt Kredite in den USA, Kredite in Asien und Ähnliches, die wir bevorzugt in Deutschland aufgrund unseres Liquiditätsüberhangs hier verbucht haben. Das hat sich neutralisiert, beziehungsweise ist rückläufig. Und dadurch haben sie so zwei gegenläufige Effekte die letzten 5 Jahre erlebt. Das eine ist das deutsche Geschäft, das sehr stark wächst. Und auf der anderen Seite das internationale Geschäft, das ausgelaufen ist. Mhm. So, das wird sich,
ich schätze mal. Das heißt, diese Zahlen geben einfach nicht wieder, was tatsächlich in Deutschland passiert, sondern nur, was in dem Buchungsposten Deutschland passiert.
Ja, so kann man das sagen. Also wir machen halt beides von der Betrachtungsweise. Und natürlich unterscheiden wir heute sehr stark, und das ist auch das, was uns von der Strategie hauptsächlich interessiert, sind die aktiv betreuten Kunden. Es gibt auch aktiv betreute internationale Kunden. Ich habe ja vorhin ein paar genannt. Aber diese reine Verbuchung von Krediten und die reine interne Tätigkeit der Kreditanalyse ausschließlich und der Dokumentation hat heute einen viel geringeren Stellenwert für uns, als das noch vor Jahren war. Mhm.
Ich würde an der Stelle gerne mal nachfragen, auch wenn es ein bisschen technisch klingt, Die Banken, die hiesigen Banken, haben wir beobachtet, haben es ja geschafft, in den vergangenen Jahren ihr Kreditvolumen häufig auszuweiten, aber die risikogewichteten Aktiva zu senken, weil sie einfach gesagt haben, wir legen Wert drauf, die Kredite da zu vergeben, wo sie nicht allzu viel Kapital binden. Und das habe ich jetzt bei so vielen Banken beobachtet, dass ich mich manchmal frage, wer gibt denn eigentlich noch den Unternehmen Kredite, die in dem Raster, die Frage hatte ich einem anderen Gast schon gestellt, eigentlich in einem ganz schlechten Quadrat sind. Die sagen, das ist ein extrem kapitalintensives Geschäft und es ist auch vielleicht auch noch CO2-mäßig total mies. Die haben ja immer noch einen Kreditbedarf, aber anscheinend werden sie nicht mehr bedient in dem Maße von den hiesigen Banken, sonst würden sich ja die Bilanzen anders entwickeln. Wo landen denn die ganzen miesen Kredite eigentlich, die ja auch vergeben werden müssen? Wer vergibt die? Sie müssen keine Namen nennen, aber einfach nur, dass ich das mal intellektuell verstehe, weil alle machen es gleich, bei allen gehen die RWA runter, bei allen sieht das eigentlich alles ganz gut aus, aber irgendwo muss auch noch was anderes sein. Ne?
Ich weiß nicht, wo die schlechten Kredite landen, aber ich weiß, wo die guten landen, unter anderem bei uns.
Na klar,
logisch. Aber sind ein paar inhaltliche Themen, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Also über die letzten 10 Jahre hinweg haben die Unternehmen, insbesondere die Unternehmen in Deutschland, sehr, sehr, sehr solide finanziert. Also wir sehen eine Industrie, die sich gedeleveraged hat. Vor dem Hintergrund haben wir auch eher bessere Risikoklassen, als wir sie vielleicht vor 10 Jahren hatten. Vom gesamten Geschäftsprofil, mit dem wir in Deutschland unterwegs sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch die Thematik Mezzanin-Kredite oder High-Yield oder Sub-Investment-Grade-Kredite, die es vorhanden sind. Wir haben aber auch weitere Investoren bekommen, die in den Märkten unterwegs sind. Was die Debt Funds sind, ob wir das Leverage Finance Geschäft haben, wo wir neue Spieler gesehen haben. Wir sehen auch, dass Versicherer, andere Kapitalsammelstellen bereit sind, ins klassische Kreditgeschäft einzusteigen und damit als Kofinanzierungspartner aufsteigen. Und dann teilweise gegen Kalkulation natürlich und gegen den richtigen Preis bereit sind, höhere Risiken zu übernehmen, als wir das sind. Insofern können wir uns versichern und bekommen so, mittelfristig betrachtet eindeutig die AWA-Kosten, also sprich die Eigenkapitalunterlegung, mehr unter Kontrolle. Dazu hat sich noch ein bisschen was in der Regulatorik geändert, weshalb die AWA-Limite auch oder die AWA-Density sich verändert hat. Insbesondere, wenn Sie mal...
Ein Feinspecker-Thema, die AWA-Density in unserem Podcast, aber ist okay.
Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt natürlich ein bisschen schwierig für einen Podcast, aber gut, wir probieren das mal. Inzwischen ist es so, dass Sie Kredite, die Sie 24 Monate die Leistungsstörung haben, auf den Büchern haben, im Workout, sind Sie von der RWA-Belastung so gesteuert über den Regulator, dass Sie sie eigentlich verkaufen müssen. Also das heißt, während Sie früher vielleicht auch wertberichtigte Kredite in den Büchern hatten, die 4, 5, 6 Jahre, sind die heute raus, die sind weg. Insofern verändert sich natürlich diese RWA-Density. Das heißt, diese Wertberichtigung und die RWA-Quote, die Sie von vor 10 Jahren sehen und heute sehen, ist nicht wirklich das Gleiche. Auch wenn es noch gleich heißt, ist da eine andere, ist ein anderes Geschäft, was da drin ist. Und wir verkaufen dann halt auch im Zweifelsfall mit Abschlägen an andere, die glauben, sie können das Geschäft besser betreiben, die dann teilweise auch nicht der gleichen Regulierung unterliegen, die wir unterliegen.
In dem Zusammenhang, Sie haben es jetzt gerade auch angesprochen, die Risikoklassen. Generell ist ja so die Quote an notleidender Kredite und der Risikovorsorge, die gebildet werden muss, nach der Finanzkrise deutlich zurückgegangen. Wenn man da mal sich einen ganz langen Zeitstrahl anschaut, dann war das in Deutschland immer so zwischen 0,2 und 0,5% der Bilanzsumme, das als negatives Bewertungsergebnis reingelaufen ist. Und jetzt sind das nur noch so 0,1, 0,2. Also wir sind strukturell auf einem ganz anderen Level, was die Risikovorsorge angeht, seit ganz langer Zeit. Liegt das daran, dass die Regulatorik genau die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der Finanzkrise? Geht es den Unternehmen besser oder sind die Banken da sehr viel vorsichtiger geworden? Oder alle drei Gründe?
Naja, alle drei. Also 1, 2 oder 3 können wir jetzt hier nicht spielen, weil tatsächlich ist es so. Also die Regulatorik nach der Global Financial Crisis hat natürlich sehr klare Regeln gesetzt und die scheinen ja auch zu funktionieren. Wenn wir uns nur das vergangene Jahr angucken, als wir ein bisschen Unordnung hatten in der Welt mit der Silicon Valley Bank oder der Thematik der Credit Suisse, muss man eindeutig sagen, Regulatorik ist in einem guten, ausreichenden Umfang in dem Euroraum eingesetzt worden, sodass die Banken auch solche Szenarien gut überstehen können. Das ist mal das Erste. Regulatorik hat eindeutig dazu geführt, dass wir anderes Geschäft machen, anders bewerten. Und ich hatte ja gerade eben schon das Thema gesetzt, wir verkaufen heute Notleidendes viel früher. Infolgedessen sehen Sie es nicht im Bestand. Trotzdem zu der Thematik, wie viel bilde ich denn neu an Wertberichtigung, hat das weniger mit zu tun. Wir reden gleichzeitig darüber, dass die Global Financial Crisis hat ja nicht nur was mit den Banken gemacht, sie hat ja auch was mit den Unternehmen gemacht. Also dieser Schock des schwarzen Schwanes, der damals um die Ecke kam, hat ja dazu geführt, dass Unternehmen anders gewirtschaftet haben und sich auch stärker auf das Unvorhersehbare eingestellt haben. Und wir haben jetzt 3 Jahre hinter uns, wo eigentlich nur Unvorhergesehenes passiert ist. Also wo wir jedes Jahr neu reingegangen sind und haben einen neuen Krieg gehabt, wir haben eine Energiekrise gehabt, wir haben Corona gehabt. Und siehe da, es ist fast nichts passiert. Also die Unternehmen wirtschaften komplett anders, als wir das vielleicht noch bis vor 2007, 2008 erlebt haben. So, und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir sich eingangs gesagt haben, ja, wir Banken haben aber auch gelernt. Und infolgedessen managen wir eindeutig Kreditrisiken wesentlich geschickter und besser, als wir das damals noch getan haben. Auch die Tools sind andere geworden. Also wenn wir darüber reden, was kann ich verkaufen, was kann ich behalten, was kann ich absichern, da sind wir wesentlich weiter. Und zwar mit Werkzeugen, die de facto unkomplizierter sind als das, was wir vor der Lehman Crisis gehabt haben.
Jetzt waren wir in den vergangenen Minuten reichlich technisch. Ich glaube, das müssen wir ein klein wenig auflockern. Zur Hälfte des Podcasts machen wir immer eine Blitzrunde und da wird es auch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, um die RWA-Density geben. Wie eben gerade. Nein. Alles gut. Sie sind bereit für eine kleine Blitzrunde?
Sehr gerne.
Was sind Sie denn für ein Payment-Typ an der Kasse? Bar, Karte, Wallet?
Ganz klar, Wallet.
Sie haben gerade auf Ihre Uhr gezeigt. Das heißt, da nutzen Sie tatsächlich Ihre Uhr für?
Ich nutze die Uhr. Also wenn immer es geht, wird mit der Uhr bezahlt und ganz, ganz, ganz wenig auch mit der physischen Karte oder mit dem Telefon.
Kontokunde sind Sie auch bei der ING oder sagen Sie, das wird getrennt und sind noch woanders?
Also selbstverständlich habe ich natürlich ein blaues und ein oranges Herz.
Okay, das blaue hat noch überlebt, ja.
Das blaue Herz hat selbstverständlich bei der Deutschen Bank auch noch überlebt.
Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen haben Sie wann?
Also mal abgesehen vom Geldautomaten, 20 Jahre, 25 Jahre
her. Ernsthaft?
Also mit Sicherheit. Also in Deutschland kann ich mich daran erinnern, dass ich letztes Mal in einer Bankfiliale war und also ich war in Singapur in der Bankfiliale, weil ich da ein Konto öffnen musste. Das war das letzte Mal.
Im Flugzeug oder in der Bahn, Fenster oder Gang?
Bahn, Fenster, Flugzeug, Gang.
Morgens Kaffee oder Tee?
Ich merke gerade, ich bin kompliziert. Also werktags Tee, am Wochenende Kaffee.
Nutella mit oder ohne Butter drunter?
Mit Butter.
Berufseinsteigern raten Sie was, wenn Sie einen Tipp mitgeben dürfen?
Seid mutig und traut euch was. Also was mir im Moment fehlt, ist wirklich diese Idee. Oder viele Berufseinsteiger als auch viele junge Berufsprofessionelle, die haben eine Idee, was wollen sie genau machen? Und insbesondere als nächstes. Und es gehört aber auch dazu, sich mal das trauen, ins Ausland zu gehen, mal in einen anderen Bereich zu schauen, mal was komplett Neues zu machen und dort auch zu wachsen. Und das fehlt mir zurzeit. Also das rate ich eigentlich jedem, trau dich.
Gibt es eine Führungskraft, die Sie in Ihrem Leben stark geprägt hat, die Sie gerne mal lobend erwähnen möchten?
Naja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich war 28 Jahre bei der Deutschen Bank und da habe ich natürlich viele Chefinnen und Chefs erlebt. Aber der immer ein Vorbild für mich war tatsächlich Jürgen Fitschen, den ich in vielen Gesprächen erleben durfte beim Kunden. Der offene Dialog, die Menschlichkeit, das Zuhören können, war jemand, der mich immer wieder geprägt hat und auch jemand war, der dann irgendwann mal gesagt hat, kannst nochmal nach Asien gehen und da konnte ich gar nicht Nein sagen.
Buch oder Netflix?
Auch beides. Also sowohl lesen als auch Netflix, dann allerdings mehr auch zur Entspannung. Wobei eigentlich beides ein bisschen zur Entspannung.
Das letzte richtig gute Buch oder die letzte richtig gute Serie oder Doku, die Sie gesehen haben, die Sie empfehlen können?
Ich finde mal alles gut, was ich gerade mache.
Und das ist?
Ich lese gerade von Ackermann tatsächlich meinen Weg.
Wann haben Sie sich denn das letzte Mal aus Kundensicht über etwas bei einer Bank geärgert? Langes Nachdenken ist ein gutes Zeichen.
Ja, es gibt natürlich schon Dinge, aber es hängt natürlich viel damit zu tun. Hotline nicht erreichbar, PIN funktioniert nicht mehr oder. Also diese Sachen sind es, die mich einfach ärgern. Also aus dem ganz alltäglichen Bereich, irgendwas klappt nicht. Und eine Bank, finde ich, muss, also im Firmenkundenbereich, sagen wir ganz klar, verlässlich sein. Und im Privatkundenbereich ist auch, es muss einfach funktionieren. Mhm.
Und wann hat es das letzte Mal richtig Zoom gemacht bei Ihnen, als Sie eine Anwendung, App oder eine Idee, eine Innovation gesehen haben, wo Sie gesagt haben, wow, das ist aber echt mal gut gelöst?
ChatGPT finde ich spooky. Das ist unglaublich. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sie dort reinschreiben, hey, und sie anfangen zu unterhalten.
Also da hat Zoom gemacht, aber auf eine spooky Art und Weise. Ja,
ja, aber und ganz klar, das wird uns alle verändern, das wird unser Leben verändern, das wird unsere Berufe verändern. Und noch spookier ist das, wenn ich dann sozusagen sehe, wie mein Sohn, der 16 ist, ChatGPT sagt, der soll jetzt für ihn bestimmte Dinge schreiben oder die oder was, wie man ChatGPT nennt. Beeindruckend.
Nachrichten, Briefe, Schulaufgaben oder die ganze Palette sozusagen.
Garantiert.
Und wie weit reicht die Anwendung bei Ihnen? Ragt das schon ins Berufliche rein oder spielen Sie noch damit rum?
Also ich spiele damit rum, aber probiere tatsächlich schon mehrere Sachen. Und ob das nun mal, ob das zum Beispiel ein Post ist, wo ich einfach sage, hey, kannst du mir das nochmal korrigieren oder schreib das nochmal ein bisschen frecher oder mal ein bisschen formaler. Ja. Und das ist beeindruckend. Und natürlich auch so Geburtstagswünsche und so etwas. Also sehr, es ist eindeutig noch spielerisch, aber beeindruckend.
Ja, sehr schön. Letzte Frage der Rubrik Blitzrunde. Auf einer Skala von 1 bis 10, die stelle ich eigentlich auch immer. Wie schwer oder wie leicht ist es denn im Moment, Menschen zu rekrutieren für ihren Bereich, wenn 1 extrem leicht ist und 10, es ist eine Vollkatastrophe, Leute zu finden?
Also es liegt so ein bisschen daran, wir verändern uns als Unternehmen sehr stark, gerade im Firmenkundenbereich. Und ich hatte, als ich hierher kam, eher so eine Ahnung, wir sind so im Bereich von 7-8, also ganz, ganz schwer, gutes Personal zu finden. Zurzeit bin ich eher auf dem Weg 5-4. Mhm. Also wir kriegen tolle Bewerbungen, tolle Mitarbeiter. Und natürlich gibt es einen War of Talents, der selbstverständlich stattfindet im Bankgeschäft. Manchmal habe ich sogar schnell eine Ahnung, es geht eigentlich fast schon nur noch um Hände. Aber bin zurzeit sehr zufrieden.
Mhm. Spüren Sie da auch, dass die Fintech-Branche nicht mehr so aufnahmefähig ist, personell, oder macht das keinen Unterschied für Ihren Bereich, weil das zu spezialisiert, zu bankspezialisiert ist?
Nee, ist ein sehr fairer Kommentar. Das spielt wahrscheinlich auch damit rein, dass wir auf der einen Seite, glaube ich, selbst ein besseres Brand entwickelt haben und damit viel visibler geworden sind in Deutschland. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Mitarbeiter, insbesondere 2020, an Fintechs und an Debt Funds und ähnliche verloren. Und die sind heute nicht so aktiv. Das stimmt. Mhm. Ja, faire Anmerkung.
Das war mehr eine Frage, keine Anmerkung von meiner Seite. Aber die stelle ich auch vielen, weil die Meinungen gehen da völlig auseinander. Einige sagen, ja klar, spüren wir. Früher war das ein Magnet in Berlin. Die Leute wollten dahin. Das war hip. Heute netto Entlassung in diesem Bereich. Ist es leichter, als ein Wettbewerber, der weggefallen ist. Und dann frage ich natürlich einfach immer nach, empfinden Sie das auch so? Oder es gibt auch Leute, die das strikt ablehnen. Die sagen, nein, es hat sich überhaupt nichts verändert bei uns irgendwie. Ist unverändert schwierig, wie es vorher war.
Nein, wir sind natürlich in einem Talentpool unterwegs. Der kann auch anderes machen als Banking. Mhm. Und selbstverständlich hat das einen Einfluss, wie wir rekrutieren können und wen wir finden. Und zurzeit ist das ruhiger geworden. Mhm. Eindeutig, ja.
Die ING hat ja auch mal ein Fintech übernommen. Lendico war das. Mittlerweile auch schon wieder 6 Jahre her. Warum passiert denn da nicht sehr viel mehr? Ihnen kommt das Geld ja auch aus den Ohren raus. 2,5 Milliarden Vorsteuergewinn letztes Jahr. Ist doch eigentlich richtig Geld, um auch auf Einkaufstour zu gehen und sich mal das eine oder andere spannende Fintech vielleicht auch im Firmencredit-Bereich, gibt es ja auch einige Fintechs, zusammenzukaufen günstig. Warum passiert da nichts?
Ist etwas, was wir uns regelmäßig angucken. Aber wir haben tatsächlich auch die Herausforderung, das Wachstum, was wir ganz organisch generieren, vernünftig abzuwickeln. Und dadurch besteht so gar nicht die richtig große Not. Wir brauchen jetzt nicht die große Innovation oder müssen wir es komplett anders machen, da die Strategie zum jetzigen Zeitpunkt funktioniert. Innovation suchen wir gucken auch viel in Partnerschaften rein, haben jetzt gerade auch, gerade im Bereich öffentlichen Sektor, sind wir eine Partnerschaft eingegangen. Man muss nicht direkt kaufen, um anders zu werden und auch davon zu profitieren, dass andere gute Ideen haben.
Mhm. Ich höre mir ja als Journalist seit Jahren an, dass dieser ganze Business-Banking-Bereich ein gigantischer Wachstumsmarkt sei, völlig vernachlässigt von den Banken, und wenn man das mal richtig macht, wird das richtig gut. Ist es tatsächlich so, oder hat es nicht einen guten Grund, warum man sich damit nicht so richtig abgibt, weil einfach betreuungsintensive Kunden, Geldwäsche, alles riskant, regulatorisch schwierig? In welchem Camp sind Sie da?
Ich bin jetzt kein Spezialist, wenn es ums Business Banking geht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass mit der Veränderung von der IT-Landschaft, Digitalisierung, Auswertung von Daten, tatsächlich genauso wie wir gesehen haben, dass das Privatkundengeschäft ja irgendwann ein Direktbankgeschäft wurde. Mhm. Und dass man dadurch dann einfach fair vom Pricing schnell und einfach sein kann, dass das auch ein Differenziator im Business Banking sein kann. Und wie gesagt, durch die Unterstützung, was heute Technologie ermöglicht, bin ich mir ziemlich sicher, da gibt es ein Geschäftsfeld Und da gibt es auch ein Geschäftsfeld, das entsprechende Renditen erwirtschaften kann. Aber ich glaube auch, man muss es anders machen, als die Industrie es wahrscheinlich die letzten 30 Jahre gemacht hat. Mhm.
Dann lassen Sie uns mal im klassischen Bereich Firmenkredite bleiben, der Ihr Bereich ist. Manche Hörerinnen oder mancher Hörer kann es vermutlich nicht mehr ertragen, die Frage, aber sind da die Banken überhaupt in der Lage, bilanziell Teil der Lösung zu sein? Weil wenn ich da wirklich diese 3-4-stellige Milliardenkreditsummen zur Finanzierung dieser Transformation ausreichen möchte in den kommenden 20 Jahren, das geben die Bilanzen ja gar nicht her. Ist ja gar nicht genug Eigenkapital da, überhaupt so ein Riesenkreditgeber zu sein. Wie soll denn das überhaupt eigentlich funktionieren, dass die Banken da eine wichtige Rolle spielen?
Ja, wir müssen ja gar nicht alles selber machen, aber Banken wissen ja, wie man finanziert. Mhm. Also insofern geht es ja um Finanzierungslösungen für das, was hier notwendig ist. Ein Teil wird über Bankbilanzen sein, ein Teil wird über Kapitalmarkt sein, ein Teil wird über Investitionsprogramme gehen oder Produkte gehen, wo vielleicht auch der Privatkunde investieren kann. Die Banken können, werden und sollten auch aus meiner Sicht ganz klar hier der Enabler sein, der daran mitwirkt. Dabei muss man nicht nur die eigene Bilanz haben. Die eigene Bilanz ist teilweise dann auch die Brücke, um dann zu der finalen Lösung zu kommen, wie wir das ja auch mit anderen großen Investitionen im Projektbereich finanzieren. Also ich sehe die Limitierung tatsächlich nicht. Ich sehe die Limitierung zurzeit, wie groß ist unser Kapitalmarkt, kann er das insgesamt stemmen. Hm. Aber die Banken werden schon diejenigen sein, die es finanzierbar gestalten werden und auch dafür Sorge tragen, dass diese ganzen Projekte, die derzeit anstehen, die wir alle machen müssen, ja, zum Schluss auch Investoren finden. Denn es ist ja genügend Liquidität da. Also wir müssen ja nicht darüber nachdenken, dass es keine Liquidität gibt, die nach Anlageideen sucht. Das ist ja vorhanden.
Wären Sie in dem Zusammenhang auch ein Fan davon, dass Verbriefungen eine viel größere Rolle spielen, als sie es bis jetzt tun, seit der Finanzkrise wieder?
Ja, also eindeutig vor der Finanzkrise gab's halt auch schlechte Verbriefungen. Die sind dann halt nun mal leider explodiert. Im wahrsten Sinne des Wortes und haben entsprechenden Schaden getragen. Aber das Instrument selbst ist ja hervorragend und bewertet ja Risiken korrekt oder wenn sie richtig transparent sind, Risiken korrekt, findet unterschiedlichste Investoren, die da reingehen. Und damit öffne ich natürlich den Markt, bekomme mehr Wettbewerb, bekomme mehr Zugang zu Liquidität, ja, Verbriefungen und das alles möglichst nach europäischem Standard sind zwingend notwendig, um diese Riesentransition unserer Infrastruktur zu ermöglichen.
Es gab ja da kürzlich auch ein Positionspapier vom Bankenverband, dass dieser Markt belebt werden soll. Das höre ich auch immer wieder Leuten. Also da müsste man ja, und in den USA funktioniert das ja auch ganz wunderbar, auch wenn es grundsätzlich anderer Markt ist. Ist es überhaupt realistisch, dass wir da eine vernünftige Lösung bekommen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, der Verbriefungsmarkt? Oder ist das regulatorisch so schwierig und ist das ein so zersplitterter Markt in ganz Europa, dass man da wenig Hoffnung haben kann?
Ich denke, 3 bis 4 Jahre ist ein realistischer Zeitraum. Also ja. Ich bin da wesentlich positiver an der Stelle. Also es ist ja, sie erfinden ja nichts Neues. Es ist ja allen bekannt. Natürlich muss man sich einigen auf Standards und alignen, einverstanden. Aber es ist ja nicht so, dass wir in komplett neues Fahrwasser gehen. Und wir sehen auch genügend Märkte auf der Welt, die es können, die es nutzen. Ja, und 3 bis 4 Jahre ist ein absolut realistischer Zeitraum. Mhm.
Kommen schon langsam Richtung Ende dieses Podcasts und auch da, klassische Frage, welcher Bereich im Banking ist denn Ihrer Meinung nach unterschätzt? Über welche Themen werden wir einfach in den kommenden Jahren noch sehr viel mehr hören? Was verdient sehr viel mehr Aufmerksamkeit? Wenn Sie sagen, etwas, was nicht im Banking ist, ist auch okay, als es medial bekommt. Was treibt Sie da persönlich um? Man hat ja da manchmal so ein Leib- und Magenthema.
Es gibt zurzeit sicherlich viele Themen, wo ich mich frage, ob wir die wirklich alle richtig diskutieren. Von der Auswirkung und wir diskutieren ja sehr viel oder sehr kritisch in Deutschland, werden wir deindustrialisieren? Und ich stelle mir die Frage eigentlich andersrum. Wer werden wir denn sein in 10, 15 Jahren? Wer wollen wir denn sein? Und dann komme ich natürlich in das Bankenthema rein. Was ist denn unsere Rolle dabei? Wie wird Banking der Zukunft funktionieren? Wie werden wir das abwickeln? Werden wir nur noch Machine-to-Machine unterwegs sein? In der gleichen Thematik natürlich auch. Und wir haben es 2, 3 Mal im Podcast schon getroffen. Also wir haben vor 1, 2, 3 Jahren alle über ESG gesprochen und tun wir teilweise immer noch. Aber in Wirklichkeit geht es doch schon um Transition. Und wir werden wahrscheinlich erleben, dass in diesem Jahr vermutlich wilde Vorhersage. Voriges Jahr war Sustainable Finance schon nicht mehr so spannend. Es gab wesentlich weniger Themen, die dieses Label getragen haben. Wahrscheinlich wird das auch weiter rückläufig sein. In Wirklichkeit machen wir aber viel mehr dabei. Also wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Es gibt die ersten, es gibt das erste grüne Stahlwerk, was gebaut wird. Es gibt die erste größte, das größte Zement, das erste grüne Zementwerk, also CO2-neutral, was gebaut. Das sind alles Themen und ich würde viel lieber diskutieren, wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll unsere Welt funktionieren in 2030, 35, 40? Was bedeutet das denn, dieses CO2? Das ist ein bisschen angreifbarer, ein bisschen anfassbarer, entschuldige, nicht angreifbarer, wird. Und ich finde, diese Diskussion fehlt zurzeit. Also wir haben alle Angst vor der Veränderung, die uns derzeit bewegt, medial, ganz offensichtlich. Aber ist denn dieses Neue, was wir dort schaffen können, nicht vielleicht auch etwas sehr Gutes, was also genügend Arbeitsplätze schafft, was genügend Wirtschaftswachstum mit sich beinhaltet, dass wir auch alle ein vernünftiges Leben haben können? Also diese Diskussion fehlt mir definitiv medial und natürlich dann auch im Umkehrschluss, was bedeutet das für Banken? Also wie sieht das Firmenkundengeschäft, was wir heute betreiben, aus? Was wird sich da ändern? Und ich glaube, ich bin ganz fest der Überzeugung, dass mit der Digitalisierung auch das Firmenkundengeschäft eine massive Veränderung der Kunden-Bank-Beziehung haben wird. Mhm. Wahrscheinlich weniger in der Beratung, aber viel, viel mehr in der täglichen Abwicklung. Also das ganze Day-to-Day wird vielleicht Machine-to-Machine in der Entwicklung. Und das ist ein Thema, was aus meiner Sicht derzeit untergeht und wir eigentlich nicht diskutieren, wohin wollen wir, wohin gehen wir gemeinsam mit dem Land als auch mit der Bankindustrie.
Mhm. Sehr schön. Fand ich ein gutes Schlusswort und bedanke mich für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.